Mir wurde gerade ein Video angezeigt und ich finde es echt krass, wie weit es mittlerweile gekommen ist. Am besten zeige ich euch das Video einfach einmal kurz.
Möchten Sie einfach mit Ihrem Telefon oder Computer Geld verdienen? Sie müssen nur 250 Euro als anfängliche Einzahlung investieren.
Einer unserer Top-Politiker wirbt für eine Trading-Plattform. Das muss ja seriös sein. Natürlich tut er das nicht. Was wir hier sehen, ist ein sogenannter Deepfake. Und zwar ein ziemlich echt wirkender. Betrüger gehen also hin, nehmen ein Video von einem Prominenten und verändern es so, wie sie halt wollen. Der Friedrich Merz in dem Video hätte also auch irgendwas über zum Beispiel, keine Ahnung, nachhaltige Bio-Wachskerzen erzählen können oder so. Ich will euch einfach nur dafür sensibilisieren, dass ihr nicht auf sowas reinfallt, sondern immer hinterfragt, kann das stimmen?
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier bei Politik und Kommunikation. Mein Name ist Martin Nielsen. Ich bin Kommunikationsberater und Kolumnist für Politik und Kommunikation mit dem Thema Desinformation. Mit diesem Podcast wollen wir einen Deep Dive machen mit Menschen aus Forschung, Wirtschaft, Medien und Politik. Und ich freue mich, dass wir für diese Folge wirklich eine wahre Krisenexpertin haben. Herzlich willkommen, Sophia.
Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sophia, du bist Chief Operating Officer bei Privacy und eine Expertin im Bereich digitale Resilienz und Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Du berätst Unternehmen, Behörden und Organisationen darin, wie man sich auf Krisen vorbereitet, sie simuliert, wichtig, darüber werden wir noch reden, kommunikativ meistert und dazu gehören auch Reputationsrisiken, sicherheitsrelevante Zwischenfälle und auch unser Thema Desinformation. Neben deiner Rolle bei Privacy bist du Dozentin an der Leipzig School of Media für Digital Crisis Management, Mitgründerin von The Forum, einem internationalen Netzwerk für Krisenprofis und last but not least Trainer bei Crisis Lab, wo du anderen Menschen beibringst, auch diese innovativen Krisenübungen durchzuführen. Herzlich willkommen, Sophia, nochmal.
Ja, danke, dass ich hier sein darf nochmal.
Mit deinem Blick auf Krise, wie hat sich das in den letzten Jahren für dich verändert?
Das ist eine total spannende Frage eigentlich. Also ich glaube, so eine richtige Entwicklung sehen wir eigentlich seit Corona, würde ich sagen. Vorher war es ein sehr schweres Geschäft, Krisenvorbereitungen zu verkaufen. Das heißt, das Erste, was man eigentlich sieht in den letzten Jahren, ist, dass das Thema Krise sehr viel mehr Relevanz zugeschrieben wird, gerade auch im Unternehmenskontext und dass das viel mehr auf der Agenda der Unternehmen steht. Und dann sehen wir auch, ich würde auch sagen, ungefähr so seit Corona, dass es eigentlich so eine Entwicklung gibt, weg von den, ich sag mal, sehr klassischen Krisen, so den physischen Krisen, also das Paradebeispiel, ne, der Brand in der Produktionshalle oder des Unternehmens, alle müssen evakuiert werden, dass es eben auch hingeht zu ganz anderen Themen. Das liegt an der geopolitischen Lage, ich sag mal, Cyberangriffe sind ein total großes Thema, Blackout und so weiter. Aber eben auch kommunikative Reputationskrisen werden immer bedeutender. Und das sieht man auch, dass die Unternehmen das ernster nehmen. Also, dass das an Relevanz gewinnt. Dann vielleicht noch eine weitere Entwicklung hinzuzufügen. Wir haben in den letzten Jahren sehr oft uns auf das Thema Black Swans, nennen wir das, im Krisenmanagement fokussiert. Das sind so die Ereignisse, die kommen aus dem Nichts und haben massive Auswirkungen wieder, ne? Sowas wie Corona beispielsweise. Wir sehen jetzt eigentlich, dass wir eher Krisen haben, die sich so langsam entwickeln. Wir haben so überall kleine Feuer, die dann hochkochen, gerade auch in global agierenden Unternehmen und eher so eine Creeping Crisis, nennt man das eigentlich, die sich dann langsam entwickelt und plötzlich eskaliert und zuschlägt. Und gerade eben auch mit so Phänomenen wie Desinformation, etc., sieht das natürlich auch ähnlich aus, die sich über so einen Zeitraum auch entwickeln können.
Also siehst du schon in der Entwicklung der klassischen Krise für Unternehmen einen Trend hin von den physischen Entwicklungen, du hattest den Brand genannt oder vielleicht ein Lieferkettenproblem hin zu kommunikativen Herausforderungen. Ist da wirklich ein Trend erkennbar?
Auf jeden Fall. Also sowohl als auch, sag ich mal. Das ist lustig. Wir haben in den letzten, ich würde sagen, 3 bis 4 Jahren ungefähr wirklich eine Verschiebung hin zum Digitalen, zum Kommunikativen gesehen. Wir sehen das jetzt bei unseren Anfragen, du hattest es ja gesagt, wir üben mit Kunden Krisen. Das heißt, wir kriegen auch relativ viel hinsichtlich der Krisenszenarien mit, die Unternehmen für realistisch halten, dass wieder auch physische Fälle angefragt werden, die aber anders ausgespielt werden als vorher. Also da geht es wirklich um Reputationsmanagement, darum, wie sich eine Geschichte, sag ich mal, auch in der Öffentlichkeit verbreitet. Denn wir sehen heute eigentlich auch, dass jede Krise wie so ein digitales Abziehbild hat, wenn man so will, oder ein kommunikatives Abziehbild. Das heißt, selbst wenn ich den Brand habe oder wenn ich die Geiselnahme habe, jemand hält das Handy drauf, das geht ins Netz und dann entwickelt sich da wie so eine Parallelwelt eigentlich schon fast, die man heute als Organisation eben auch managen muss. Also nicht mehr nur das Ereignis an sich, sondern auch das Narrativ und die Geschichte, die drumherum erzählt wird.
Und hast du das Gefühl, dass Unternehmen das auf dem Schirm haben? Also im Grunde genommen wird ja ein Unternehmen eine Risikoeinschätzung haben, wo eventuelle Schwachstellen sind in der Lieferkette oder in irgendwelchen internationalen Verbindungen vielleicht. Ich sage das jetzt ganz vage, aber wird es ausreichend ernst genommen, welches Potenzial für Schäden es gibt, wenn wir über Desinformation sprechen?
Ich würde sagen, jein. Das ist total abhängig von Branche und Unternehmensgröße. Also es gibt einige Unternehmen und Organisationen, ich sage mal gerade internationale Konzerne aus Branchen wie beispielsweise Pharma oder Energie, die das sehr ernst nehmen, weil sie aber auch schon über Jahre hinweg damit zu kämpfen haben. Also ne, wir alle kennen das Big Pharma-Verschwörung. Das ist gerade für Pharma-Konzerne, ich nehme sie jetzt einfach mal raus, nicht unbedingt was Neues. Deswegen gibt es da diese Sensibilisierung und auch eine entsprechende Ernsthaftigkeit, mit der man an das Thema rangeht. Dann gibt es so die Kategorie, die sagt, ja, das ist ja alles total spannend, und ja, aber uns passiert das schon nicht. Wir sind irgendwie ein kleines mittelständisches Unternehmen oder wir sind ja gar nicht irgendwie kritische Infrastruktur oder politisch relevant und so weiter. Warum sollte denn jetzt bei uns eine Desinformationskampagne irgendwie aufschlagen? Und ich finde das immer sehr spannend zu beobachten, weil das mit Cyberangriffen eine Zeit lang ganz am Anfang ähnlich war. Ne? Da war immer so, ja, wer sollte uns denn angreifen? Also so, und heute hat eigentlich jeder verstanden, jeder kann zum Ziel werden. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es ist gar nicht so, ne, ob es passiert, sondern eigentlich eher, wann es passiert. Aber diese Awareness ist bei, ich würde sagen, einem Großteil der Unternehmen noch nicht angekommen, außer sie haben vielleicht auch schon mal Erfahrungen damit gemacht.
Pharma ist ja ein gutes Beispiel, da geht es ja auch viel um Vertrauen. Wir sprechen über Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, nicht nur im menschlichen, sondern vielleicht auch im tierischen Bereich, wenn wir über Tiermedizin sprechen. Welche anderen Fälle gibt es noch in Bezug auf Angriffe? Also Desinformation auf die eigentliche Reputation, aber vielleicht auch auf die Beziehungen zu Zulieferern oder Ähnlichem?
Genau, also auf die eigene Reputation, klar, das können dann auch ganz unterschiedliche Formen und Hintergründe sein, wer dich da angreift oder warum dich jemand angreift, was man damit erreichen möchte. Also wir denken ja immer, es soll einfach vielleicht die Reputation zerstört werden. Da können auch so Dinge hinterstecken wie Marktmanipulation beispielsweise, also Aktienkurse irgendwie in eine Richtung schieben. Es kann aber auch sowas sein, Angriffe über Proxies, wenn man so will, also Lieferanten, Partner, etc. Das ist auch eine Sache. Es kann natürlich auch sein, dass, ich sag mal, eher klassischere Angriffsmethoden aus der Cybersecurity mit Desinformationen gefüttert werden, also beispielsweise Betrugsfälle, Scam-Geschichten. Ne? Haben ja gehört, dieser CEO-Fraud, klar, ist durch Desinformation, durch Deepfakes gestützt und wird dadurch noch erfolgreicher oder die Wahrscheinlichkeit wächst, dass es erfolgreich ist. Die Angriffsmethode an sich kennen wir aber eigentlich aus dem Cybersecurity-Bereich.
Geh nochmal vielleicht ein bisschen darauf ein, woher diese Angriffe kommen. Also du sagst jetzt Marktmanipulation. Ich glaube, wenn viele im aktuellen gesellschaftlichen Umfeld an Desinformation denken, dann denken sie dann als Teil der Kriegsführung oder vielleicht sogar als Marketing-Gag. Aber wenn sowas gezielt auf ein Unternehmen oder auf ein Produkt oder auf eine Führungskraft zurückgeht, wie in unserem Einspielerbeispiel, wo kommt das her?
Ja, das kann man gar nicht so pauschal sagen, wäre meine Antwort. Also wie du schon sagst, ich glaube, wir denken schnell irgendwie an geopolitische, staatliche Akteure, die dahinter stecken. Und es gibt es auch, gerade im Bereich Kritis. Ich meine, ein Teil von Desinformation ist auch nicht unbedingt ein spezifisches Unternehmen anzugreifen, sondern Vertrauen allgemein zu untergraben in eine Branche, in eine Versorgungsleistung, etc. Also das kann sein. Dann gibt es, ich sage mal so, die einfachste, in Anführungsstrichen, Kategorie finanziell motivierte Kriminelle, die einfach sich die neuen technischen Mittel, die ja mittlerweile sehr kostengünstig auch zur Verfügung stehen, KI-Anwendungen etc. zunutze machen, um Gewinn rauszuschlagen. Also so wie in diesem Fall jetzt, wo wirklich einfach durch Betrug Geld erwirtschaftet werden soll. Man muss das aber auch gar nicht so groß denken oft. Also es gibt auch ganz, ganz viele Fälle, wo es um falsche Bewertungen, Reviews von Produkten, von Unternehmen, aber auch beispielsweise von Unternehmen als Arbeitgeber gibt, die von Kunden, von ehemaligen Mitarbeitenden und so weiter kommen. Also da muss nicht immer der staatliche Akteur dahinter stehen. Ein Fall, den ich immer nenne, den ich auch sehr spannend finde, der sich bei einem unserer Kunden ereignet hat, ein großes Kosmetikunternehmen, hat sich in einer, nicht in Deutschland, in einer anderen Region online quasi das Gerücht verbreitet, dass eins derer Produkte Spinnen anziehen würde, so eine Bodylotion. Ne? Wenn du dich damit eincremst, kommt irgendwie so ein Haufen Spinnen über dich. Da ging es im Endeffekt nur darum, Klicks auf bestimmte Profile, auf bestimmte Beiträge zu leiten. Da steckte jetzt keine große Kampagne oder sowas dahinter. Aber das hat sich online, ne, weil das natürlich auch irgendwie so ein Aufreger ist und so weiter, emotional natürlich sehr stark anspricht, hat sich das verbreitet wie ein Lauffeuer. Und da musst du dann erstmal gucken, da steckt gar keine großartig böse Absicht dahinter. Es war vielleicht auch gar nicht gedacht, dass das so viral geht, aber hat natürlich im Endeffekt für ein Unternehmen kann massive Auswirkungen haben, wenn es da um Produkte etc. geht, die dann einfach nicht mehr gekauft werden. Ne? Also das sind auch so Sachen, die wir sehen. Und dann ist es natürlich auch so Sabotage, wenn man so will. Also Sabotage im Sinne von Produkte, Geschäftsabläufe und so weiter. Du musst heute eigentlich keine Babynahrung mehr wirklich vergiften, um da auch eine Krise im Sinne von wir stoppen Lieferungen etc. auszulösen. Du musst eigentlich nur behaupten und das vielleicht mit KI-generierten Beweisen sehr gut untermauern, dass du Babynahrung vergiftet hast, genauso wie Cyberangriffe. Also es gibt im Moment, das sehen wir relativ viel, Fake-Cyberangriffe, wo einfach mittels KI wie ChatGPT und so weiter sehr glaubwürdige Beweise generiert werden, also ne, gefälschte Datenauszüge und so weiter. Und du das erstmal auch als Unternehmen gar nicht weißt, wurde ich jetzt wirklich gehackt oder nicht und natürlich entsprechende Maßnahmen einleitest. Und am Ende war es aber eigentlich alles nur ein Hoax. Dann vielleicht noch als letzten Punkt, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Unternehmen auch zum Teil einfach Zielscheibe von, ich sag mal, Verschwörungscommunities werden. Es gibt zum Beispiel den Fall eines großen Online-Möbelherstellers, der irgendwie zur Zielscheibe von der QAnon-Bewegung geworden ist, die dann gesagt haben, okay, es ist eigentlich gar kein Möbelhersteller, die betreiben eigentlich Menschenhandel und die Produktnamen sind halt Codes für die Menschen, die da angeboten werden über die Plattform. Und das verbreitet sich dann eben auch. Also das kann auch manchmal einfach nur Zufall sein, dass man halt eine sehr bekannte Marke ist und die Gruppen, Personen, wie auch immer Akteure, die dahinter stehen, davon einfach profitieren wollen und das gar nicht unbedingt auf das Unternehmen selber abzielt.
Jetzt hast du Beispiele genannt, Babynahrung, Spinnen, Menschenhandel, das sind ja durchaus emotionale Beispiele. Das folgt also dieser Logik von Desinformation, Hauptsache erstmal Empörung auslösen und alles andere kommt dann danach.
Ja, absolut. Also total, weil man will ja auch mit den Desinformationen auch im Unternehmenskontext irgendeine Reaktion auslösen, wo auch immer man die auslösen möchte. Und im Endeffekt verfolgt man damit ja auch wirklich ein Ergebnis, wenn man so will. Wenn wir jetzt mal gucken, wirklich Angriffe auf Unternehmen, das kann natürlich zum einen Reputationsschädigung sein, was sich im Endeffekt auch wieder im Umsatz widerspiegelt. Das kann aber natürlich auch darauf abzielen, Mitarbeitende zu verunsichern, Vertrauen innerhalb des Unternehmens zu untergraben. Und das passt, also das funktioniert natürlich total gut über Emotionen, weil wenn ich als Unternehmen eigentlich nicht mehr die Faktenhoheit haben muss, sondern so eine emotionale Hoheit, ne, das ist eine total schwierige Position, eine total schwierige Aufgabe auch als Organisation, das irgendwie zu erreichen. Egal bei welcher Stakeholder-Gruppe man das jetzt versucht.
Wo liegen da die größten Herausforderungen, wenn wir über, nehmen wir nochmal den Brand als Beispiel in einem Werk eines Unternehmens, dann haben wir ein physisches Problem, man kann das löschen, man kann das beheben, man kann rein theoretisch die Ursache dafür finden und Mechanismen etablieren, dass es nie wieder passiert. Wie ist das bei diesen fiktiven Problemen? Wie muss man da vorgehen, um der Sache Herr zu werden?
Ja, das ist total schwierig und das ist sehr viel herausfordernder meiner Meinung nach als die klassischere Krise. Wie du schon sagst, da hast du bewährte Prozesse, Abläufe, Maßnahmen, die du einleiten kannst. Da kannst du auch ganz anders kommunizieren. Da hast du meistens Ansätze wie Bedauern, Schuld eingestehen, wenn man denn Schuld trägt, eine gewisse Transparenz, etc. Das kannst du ja bei Desinformation eigentlich alles gar nicht machen, weil es ist ja nicht wahr. Nur wie überzeugst du jetzt deine Stakeholder davon, dass es sich darum wirklich um einen Fake handelt? Und darauf sind auch viele Unternehmen nicht vorbereitet, weil es geht im Prinzip darum, im Endeffekt die Deutungshoheit über die Situation zu gewinnen und zu bewahren. Und das muss zum einen schnell passieren. So eine Story, das wissen wir alle, verbreitet sich rasant schnell, nicht nur in den sozialen Medien, sondern vielleicht auch bei Partnern, bei Kunden, InvestorInnen und so weiter. Und da muss man einfach schnell sein. Wir müssen das natürlich nur irgendwie prüfen können. Also der erste Schritt ist, man muss selber seine eigene Wahrheit eigentlich kennen. Und schon da hapert es bei einigen Organisationen, die wirklich ein Problem damit haben, wo bekomme ich denn jetzt die eigentlichen Fakten her, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt? Wie kann ich das dann auch belegen? Weil ne, das ist natürlich auch immer sehr hilfreich in so einer Situation, wenn ich irgendwie sagen kann, wir wissen, dass das kursiert. So und so ist die echte Situation und hier ist noch der Beweis, dass das Fake ist. Nur wir kennen das alle, das geht so schnell in den meisten Fällen gar nicht. Gerade wenn wir es vielleicht auch mit Deepfakes zu tun haben, die, wo man technisch dann belegen kann, dass es sich eben um einen Deepfake handelt. Aber das dauert einfach seine Zeit und da muss man dann gerade auch kommunikativ sehr gut vorbereitet sein, erfahrungsgemäß sowohl intern als auch extern mit der Situation umgehen zu können und einfach Vertrauen zu schaffen, Empathie zu schaffen, Ruhe zu bewahren, wenn man will, und im Endeffekt wirklich die Deutungshoheit in der Situation zu behalten und nicht andere die Story bestimmen zu lassen.
Lass uns mal darüber reden, wie Unternehmen sich auf solche Krisen vorbereiten können. Also in der Regel hat ja jetzt fast jedes Unternehmen, aber ich spreche jetzt aus anekdotischer Erfahrung fairerweise. Es gibt ja immer so ein bisschen Trainings. Hey, es kommt eine Phishing-E-Mail rein, klick nicht auf den Link. Der CEO würde dir niemals die Bitte schicken, einen Voucher-Code zu überweisen und. Ich glaube, das kennen ein paar Hörerinnen und Hörer schon. Anders ist es dann auch bei Unternehmen, die in einer gewissen Branche tätig sind. Da kann man sich auf Talking Points vorbereiten. Ich habe jetzt nie in einem Lebensmittelunternehmen gearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass Thema Verunreinigung, Qualitätssicherung da durchaus Talking Points sein können. So wie zum Beispiel im Immobilienbereich Geldwäsche oder Gentrifizierung Talking Points sind. So weit, so gut. Wie ist das dann bei Krisen, die man nicht antizipiert, bei Desinformation? Führ uns mal ein bisschen durch, wie ihr da vorgeht, wenn ihr das trainieren möchtet.
Ja, das funktioniert im Prinzip gar nicht so viel anders, weil es auch bei diesen Trainings und weil es auch bei der Krisenvorbereitung ja zum einen darum geht, sich auf bestimmte Szenarien vorzubereiten, dafür vielleicht schon Playbook, Templates, Q&As, Kernbotschaften und so weiter in der Schublade zu haben. Es geht aber eben auch darum, sich hinsichtlich der Prozesse, der Tools, der Strukturen und auch der Kultur ehrlicherweise auf jegliche Situationen vorzubereiten. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise so ein Training machen, ich meine, wir machen das mit unserer eigenen Plattform. Wir haben im Prinzip ein synthetisches Internet, wenn man so will, also einen simulierten Internetbrowser mit Social Media, mit News, E-Mail und so weiter, in denen wir eben Szenarien abbilden können und die dann wirklich ganz praktisch mit unseren Kundinnen und Kunden durchspielen können. Das heißt, in der Regel sind das Kommunikationsteams, sind das Krisenstäbe in den Unternehmen und so weiter, wo wir im Vorhinein ein Szenario entwerfen, beispielsweise dann eine Desinformationskampagne mit einem bestimmten Thema und wir uns dann aber wirklich zu diesem Training mit diesem Team zusammensetzen, dieses Szenario live durchspielen und da geht es dann ganz viel auch darum, wie organisieren wir uns eigentlich, wie schnell können wir irgendwo Informationen einholen, wie gut stimmen wir uns untereinander ab und da werden dann sehr oft sehr ähnliche Dinge offenkundig, sage ich mal. Gerade beim Thema Desinformation ist ja in der Regel nicht nur die Kommunikation beteiligt. Also beispielsweise Abstimmung mit Legal, mit gegebenenfalls Expertinnen und Experten zu den Themenbereichen etc. funktioniert nicht, ne? Solche Geschichten. Wie reagieren wir darauf? Wie schnell können wir sein? Da geht es noch nicht mal ganz konkret um die Botschaft, die ich im Endeffekt vorbereite, sondern eher um den Ablauf und den Prozess, wie ich im Endeffekt in einer Krisensituation so schnell wie möglich reagieren kann. Gerade auch, wenn die Faktenlage eher ungeklärt ist, weil auch damit müssen die Unternehmen am Anfang in der Regel kämpfen, dass sie nicht wissen, haben wir es jetzt hier mit einer Desinformation zu tun oder eben nicht und wie gehe ich auch mit dieser Unsicherheit um. Und dann geht es natürlich im Endeffekt ganz viel darum, all das, was man in diesen Simulationen gelernt hat, was nicht gut gelaufen ist, aufzuarbeiten und daraus wirklich auch Prozesse zu machen. Und zum anderen ist es natürlich so, dieses Thema wird jetzt gerade erst bei den Unternehmen, kommt so auf den Plan, mit denen wir trainieren. Das heißt, es ist auch Awareness-Building, ganz blöd gesagt. Also wirklich auch mal auf den Tisch zu bringen, was könnte denn da alles passieren? Und solche Themen, wie du jetzt sagtest, na, als Lebensmittelkonzern weiß ich vielleicht, ich kann mich auf eine Verunreinigung vorbereiten, mal aufzumachen, auf welche Desinformationen könnte ich mich denn vorbereiten? Klar, man wird da jetzt nicht irgendwie immer vollumfänglich jedes Thema antizipieren können, aber einfach mal aufzuzeigen, das ist dann auch part of my job sozusagen in dieser Situation. Hier und hier sind offene Flanken und so könnte man euch sehr gut angreifen und diese Themen könnte man sehr gut ausnutzen, um da auch mit einer Desinformationskampagne reinzugehen. Also auch das nochmal aufzuzeigen, damit dann eben gegebenenfalls wirklich auf Playbooks für was mache ich bei einem Desinformationsangriff aufgestellt werden können.
Also zusammengefasst, was ich höre und dann ergänzt bitte gerne, ist die erste große Gefahr eine Nicht-Antizipierung des Problems und die zweite ist dann eventuelle Handlungsunfähigkeit, wenn das Problem eintritt. Was kommt noch dazu?
Generell ist es natürlich so, selbst wenn ich mich jetzt vorbereitet habe, ne, sagen wir mal, ich habe jetzt ernst genommen, dass Desinformationen eine reale Bedrohung sind, dass mich das treffen kann. Ich habe mir irgendwie schön aufgeschrieben, was in so einem Fall passieren sollte, bestmöglich. Wir nennen das im Krisenmanagement eben Playbook, das heißt wirklich so eine Checkliste, Schritt für Schritt, Guide am Anfang, was muss ich machen. Wenn dann beispielsweise dein Playbook, ich sag mal, nicht playable ist, weil es einfach nicht getestet ist in einer simulierten Situation. Und dann ist noch ein Thema, was meiner Meinung nach auch sehr oft vergessen wird, die interne Kommunikation, wenn man so will. Also wirklich auch die Kultur innerhalb des Unternehmens. Desinformationen, gerade wenn sie sehr gut gemacht sind, dann zielen die natürlich nicht nur darauf ab, deine externen Stakeholder und Stakeholderinnen zu verunsichern, sondern auch deine Mitarbeitenden in irgendeiner Form betroffen zu machen. Das wird eben sehr, sehr schnell vergessen, dass man auch da intern Informationssicherheit irgendwie herstellen muss. Weil sonst natürlich auch, ich sag mal, das Konstrukt implodiert. Blöd gesagt, wenn man so will. Ne? Ist schön, wenn man irgendwie im Netz viel kommuniziert und so weiter, aber wenn intern irgendwie auch die ganzen Kämpfe sind, dann wird es eben auch schwierig, die Situation zu managen.
Und gibt es dann, nur einmal wirklich doof gefragt, vielleicht auch so eine Art Streisand-Effekt? Es kommt eine Situation, wir wissen nicht, wie groß sie ist, wir wollen aber unser Team oder unsere Partner und Lieferanten informieren. Die Frage ist ja immer, wenn man mit Desinformation umgeht, mache ich sie größer, als sie sind, wenn ich sie adressiere? Habt ihr da Erfahrungswerte?
Das ist ein total wichtiger Punkt. Also auch das wirklich zu definieren, ab wann reagiere ich auf etwas und ne, wie lange halte ich das vielleicht auch aus, weil eine Desinformation gar nicht so relevant ist. Also ich meine, wir tendieren auch dazu, wenn es um mein Unternehmen jetzt beispielsweise geht und da verbreitet sich was, das sehr schnell, sehr, sehr ernst zu nehmen, etc., ist es aber gar nicht immer so. Also wir arbeiten da sehr gerne mit Eskalationsstufen, die ich im Vorhinein wirklich definiere, die auch an bestimmte, ich nenne es mal Kennzahlen, gekoppelt sind oder sein können. Und da wirklich zu schauen, was ist denn der Impact zum einen, den ich jetzt schon habe von so einer Kampagne? Also worauf wirkt sich das jetzt schon aus? Das kann ein Business Impact sein, das kann ein Impact auf die Reputation sein bei verschiedensten Anspruchsgruppen. Ja, das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Aber auch, wie ist denn die Verbreitung bisher überhaupt? Da ist es natürlich auch wichtig, dass du dafür die Tools, sag ich mal, in der Hand hast, um das überhaupt nachverfolgen zu können. Also ein Monitoring beispielsweise, dass auch Desinformation etc. Eben trackt, dass du sehen kannst, okay, das schwirrt vielleicht auch schon einige Zeit durchs Netz, das hat schon so und so eine Reichweite etc. Ist international oder nur in einem Land, dass man da auch wirklich auch unternehmensspezifisch ganz klar festlegt, ab wann hat etwas für mich so eine Eskalations- Schwelle erreicht, dass ich eigentlich darauf reagieren muss. Das kann auch von Unternehmen zu Unternehmen ganz, ganz unterschiedlich sein. Ich sage mal, diese Schwelle kann für ein kleines Unternehmen, für einen kleinen Betrieb sehr viel weiter unten liegen als für den Pharmakonzern, der damit eben Erfahrungen hat. Deswegen da auch immer der Tipp, sich das ganz genau anzugucken, ab wann ist für uns der Zeitpunkt erreicht. Weil manchmal ist es wirklich so, du machst dies nur größer, als es ist. Und auch da erfahrungsgemäß, wenn irgendwie möglich, diese Desinformation an sich in der eigenen Kommunikation gar nicht mehr so groß aufgreifen, sondern eher Vertrauen schaffen, widerlegen etc. und versuchen, das gar nicht so groß zu thematisieren. Das ist total schwierig, je nach Situation natürlich.
Hast du das Gefühl, ich sage jetzt nochmal, die deutsche Wirtschaft, also Unternehmen bei uns in Deutschland, werden dort von der aktuellen Gesetzgebung und auch von der Politik ausreichend unterstützt, um solchen Krisen zu begegnen? Da ist ja dann natürlich auch mit Marktbeeinflussung, hast du gesagt, Reputationsschäden, üble Nachrede, da gibt es ja mitunter durchaus Dinge, wo sich ein Unternehmen rechtlich wehren kann. Reicht das aus? Fragezeichen.
Jein, also die Mittel, die da zur Verfügung stehen, die sind natürlich schon sehr gut. Ne, man kann sich gegen Desinformation wehren, ja. Das Problem, was wir aber dann in der Umsetzung immer wieder sehen, ist die Attribution. Also ne, du kannst natürlich nur auch gegen jemanden juristisch vorgehen, wenn du weißt, gegen wen. Das ist schon mal das erste Problem. Das ist ganz, ganz schwierig. Zum Zweiten ist es das, auch das kennen wir gerade, wenn es jetzt um Online-Kommunikation geht, wenn irgendwas mal im Netz ist, verbreitet sich das und dann kannst du da Unterlassungen und so weiter einfordern. Das verbreitet sich trotzdem. Ne? Und dann haben wir noch das letzte Problem und das ist die Geschwindigkeit. Unternehmen werden zwar unterstützt, auch von den Behörden, auch bei der Aufklärung, beim Umgang damit, nur das dauert natürlich. Und diese Zeit haben wir in einer Akutsituation gegebenenfalls einfach nicht, weil es geht da wirklich darum, schnellstmöglich die Deutungshoheit zu gewinnen und dann eben auch das Narrativ, wie darüber gesprochen wird, zu kontrollieren, wenn man so will. Und quasi einfach dieser Zeitversatz, dieser zeitliche Lag oft das große Problem, wenn es darum geht. In der Nachbereitung von solchen Situationen, klar, das empfehlen wir auch, immer da die rechtlichen Konsequenzen einzuleiten, sofern möglich, und das auch nachzuverfolgen.
Lass uns doch mal über die Frage vom Aufwand sprechen. Ich unterstelle jetzt einfach mal vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie sagen, ja, da kümmere ich mich drum, wenn mir das mal passiert. Das Risiko ist gering. Das Beispiel, was du gesagt hast. Lass uns mal die Aufwände einander gegenüberstellen, weil du ja dann erstmal dieser Falschinformation, dieser Desinformation hinterherrennen musst. Du musst auf Schnelle einen Überblick gewinnen. Du musst eine Richtigstellung erwirken. Du erreichst damit nicht alle. Wie ist das Verhältnis? Ist es wirtschaftlicher, das vielleicht einmal oder zweimal im Jahr zu üben, als auf den großen Knall zu warten?
Ganz klare Antwort, auf jeden Fall. Also das ist so, wir merken das auch bei uns. Prävention, die schlägt sich natürlich so gedanklich, ne, finanziell erstmal nicht nieder vom Mehrwert her, bis dann doch irgendwas passiert. Es ist aber wirklich so, dass der Kostenfaktor, wenn etwas passiert ist, um ein Vielfaches höher ist als das, was in Prävention fließt. Gerade auch, weil wenn da wirklich eine richtige Krise draus entsteht, das natürlich für, sagen wir, kleinere, mittlere Unternehmen existenzbedrohend sein kann. So ein ganz basic Beispiel, wenn ich ein Restaurant habe und da verbreitet sich aber irgendwie, dass in meiner Küche Ratten sind und alles komplett verunreinigt ist und niemand mehr zu mir kommt, dann kann ich den Laden relativ schnell dicht machen. Ne? Da wirklich nicht zu kurz denken. Prävention und Vorbereitung rentiert sich in der Regel immer, gerade auch wenn es um Reputation geht. Ich habe vor kurzem noch einen Bericht gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, ich aber gerne sonst auch noch nachliefern, die bei einer Reputationskrise mal gemessen haben, wie lange das denn dauert, bis sich die Reputation nach so einem Fall wieder erholt. Das war der Fall mit dieser Pepsi-Werbung mit Kendall Jenner. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, im Kontext der Black Lives Matter-Konteste, wo Kendall Jenner dann den wütenden Demonstrantinnen und Demonstranten und auch der Polizei eine Pepsi reichte und plötzlich war das Problem gelöst. Und die haben erfasst, wie lange das gedauert hat bei der relevanten Zielgruppe, den Millennials in dem Fall, von Pepsi, bis sich die Reputation wieder erholt hat. Und das waren, ich meine, 3,5 bis 4 Jahre. So, ne? Und da muss man wirklich mal überlegen, ist es nicht dann doch sinnvoller, irgendwie ein- oder zweimal im Jahr ein Training zu machen oder sich vorzubereiten, nochmal das Krisenmanagement anzugucken, als dann im Endeffekt mit solchen Auswirkungen zu kämpfen? Und auch das sei nochmal gesagt, man muss bei der Vorbereitung und bei der Prävention nicht immer das Riesenprogramm aufsetzen. Also es reicht schon, es ist besser, irgendwas zu machen, als gar nichts zu machen, auch mit einem begrenzten Budget und begrenzten Mitteln. Es reicht vielleicht auch schon, so einen Fall einfach mal theoretisch durchzusprechen. Das muss nicht immer die große Simulation und das große Training sein. Vielleicht sich einfach mal 2 Stunden mit den Teamkolleginnen und Kollegen hinsetzen und wirklich mal überlegen, ja, was würden wir denn machen, wenn jetzt das und das hier bei uns aufschlagen würde? Das einfach mal durchsprechen, das ist schon besser, als gar nichts zu machen, weil da fällt ganz, ganz viel auf. Also auch das ist nochmal vielleicht auch so eine Vorstellung, die mir auch immer wieder entgegenschlägt, dass Krisenvorbereitung und Prävention so ein riesiges Ding sein muss. Das ist es nicht. Ja, das kann es sein und es macht Sinn, da auch immer professioneller zu werden, aber das muss es am Anfang auch nicht sein.
Welche Themen als vorletzte Frage an dich würdest du denn da vorschlagen, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Kommunikationsteam mit einem Chief Operating Officer, einer Chief Operating Officer zusammensetzt und sagt, pass auf, wir gehen das einfach mal durch. Was wären für dich die ersten Themen? KI hattest du schon erwähnt als Beispiel.
Genau, also KI, finde ich, ist ein ganz, ganz relevantes Thema. Deepfakes, synthetische Medien, wenn man so will, ne? Also manipulierte Bilder, manipulierte Videos, Audioaufnahmen, weil das sehen wir einfach immer stärker hervorkommen in auch ja echten Krisenfällen. Also dass das wirklich Themen sind, die nach und nach immer populärer werden. Ich, wie gesagt, glaube, dass das in Zukunft ähnlich wie Cyberangriffe, wie Phishing, du hattest Phishing-Simulation genannt, wie Phishing-Angriffe auch werden wird. Dann würde ich persönlich auch noch sagen, wirklich das klassische, ne, der klassische Reputationsangriff, wenn man so will. Das kann auf das Unternehmen gehen, es kann aber auch auf Repräsentanten und Repräsentantinnen des Unternehmens gehen, also COO, CEO, je nachdem, wie präsent die vielleicht auch in den Medien und der Öffentlichkeit sind, auch sehr persönlich werden, sich darauf vorbereiten. Was ich auch spannend finde und was bei dieser Diskussion hin und wieder auch zu kurz kommt, ist auch wirklich das ganze Thema Mitarbeitende. Also was mache ich eigentlich, wenn meine Mitarbeitenden selbst irgendwelche gängigen Verschwörungstheorien, Desinformationen glauben? Ist ja auch so ein bisschen dein Thema, weil du oft sprichst. Und einfach die Projektarbeit gemeinsam gar nicht mehr möglich ist, ne? Weil irgendwie Person XY die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch im Büro verbreitet. Also auch das ist sowas, auf was man sich vorbereiten kann. Und dann wirklich auch die größeren Dinge, gerade auch in Richtung kritische Infrastruktur, sich wirklich nochmal zu überlegen, wenn da auch Angriffe aus dem Ausland kommen, wenn da wirklich auch Angriffe mit kriminellen finanzieller Motivation sozusagen kommen, wie geht man im Endeffekt damit um?
Das finde ich einen sehr schönen Ausblick. Für die letzte Frage würde ich dich bitten, einmal vielleicht noch zusammenzufassen. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die jetzt sagen, ich bin Teil von der Kommunikationsabteilung und ich glaube, wir haben gar nicht so ein Konzept in der Schublade. Was kann ich tun?
Ja, also wirklich mein wichtigster Tipp, Ratschlag, Appell, wie auch immer man das schimpfen mag, ist, es kann jedem passieren. Kein Unternehmen ist zu klein oder zu unpolitisch und es ist besser, irgendetwas zu tun in der Vorbereitung, als gar nichts zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Kommunikationsabteilung arbeiten würde und hätte die Aufgabe, mich auf das Thema vorzubereiten, ich würde wirklich sagen, schaut euch mal euer Risikoumfeld zum einen an. Also was sind Themen, auf die man sich gut draufsetzen könnte, etc. Schaut euch eure Prozesse an und das kann wirklich auch mal wir nennen das Tabletop-Übung. Also man kommt einfach zur Diskussion zusammen und spricht mal darüber, was könnte passieren und welche Steps leiten wir dann ein. Das heißt, sucht euch irgendwie einen Fall raus. Beispielsweise jemand behauptet, wenn es der Lebensmittelkonzern ist, die Babynahrung vergiftet zu haben. Was machen wir denn dann eigentlich? Ganz freie Diskussion. Und das wirklich einmal runterschreiben und dann auch zu schauen, wie sieht eigentlich unsere Stakeholder-Map in so einem Fall aus? Also wen betrifft das? Wen müssen wir kontaktieren? Zu wem im Unternehmen brauchen wir vielleicht auch einen viel heißeren Draht, ganz blöd gesagt, als in anderen Krisensituationen, ne? Weil es da auch, wie gesagt, um Geschwindigkeit geht. Wie kann ich mich schnell abstellen? Wie kann ich schnell Entscheidungen auch bekommen? Und das einfach mal zu dokumentieren, sich zumindest in dem Kontext vorzubereiten und dann das Ganze auch wirklich versuchen, zu einem Leadership-Thema zu machen. Weil meiner Meinung nach ist das auch ein Risiko, was wirklich hoch angesiedelt werden kann und sollte im Unternehmen. Und natürlich auch, ne, als Argumentationstipp vielleicht, jegliche Fähigkeiten und Kompetenzen etc., die in der Vorbereitung auf eine Desinformationskrise, wenn man so will, erworben werden, nützen einem natürlich auch in jeder anderen Krise heutzutage, weil selbst wenn wir es nicht mit einer reinen Desinformationskrise, sag ich mal, zu tun haben beim Unternehmen, Desinformationen spielen heute fast in jedem Szenario eine Rolle, was passieren kann. Von daher macht es immer Sinn, sich darauf vorzubereiten.
Liebe Sophia, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer etwas mitnehmen konnten, eventuell sich jetzt bestätigt und bestärkt fühlen, sich auf das Thema weiterhin vorzubereiten. Wir hören uns hier demnächst mit einer nächsten Folge zu diesem Thema. Das ganze Thema, wie können wir Desinformation begegnen und teilweise auch bekämpfen. Heute mit dem Fokus auf Unternehmen und Krisensimulation. Vielen Dank, dass du da warst, Sophia.
Danke dir.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.